Ich habe das Thema genannt, die Kunst, ein Ermutiger zu werden, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir eins brauchen, ich glaube, Ermutigung ist auch geistlicher Kampf, okay? Je heftiger es wird in dieser Welt, umso mehr müssen wir uns gegenseitig ermutigen. Und das fällt nicht vom Himmel, gerade weil man es ja vielleicht selber nicht so gekriegt hat. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wie sehr sich manche Menschen freuen, dich mit deiner negativen Seite zu konfrontieren. In innerer gesteigerter Erwartung können sie es kaum aushalten. Ja? Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir in einer Welt leben, die unter dem Zeichen der Ablehnung steht. Jesus ist gekommen im Zeichen der Annahme. Okay? Eine komplett andere Sache. Die Tatsache, dass wir uns kaum an Lob, Bestätigung und Anerkennung erinnern können, ist ein weiterer Beweis dafür. Ich habe mal eine Frage, empirische Studien, wer von euch ist zu viel gelobt worden? Ziemlich eindeutiges empirisches Ergebnis. Wer von euch hat zu viel Anerkennung gekriegt? Wer von euch hat einfach zu viel Liebe gekriegt? Ja, schau mal, wie sie alle hier schreien. Also, das Thema trifft schon voll ins Schwarze. Und es war der Pädagoge Pestalozzi, der gesagt hat, dass der Mensch Gutes tut, wenn man ihm Gutes zutraut. Was jeder Mensch also benötigt, ist eine Person, die an ihn oder an sie glaubt, damit wir das werden können, wofür wir eigentlich geschaffen worden sind. Noch einmal, die Welt steht unter dem Zeichen der Ablehnung, Jesus kam im Zeichen der Annahme. Eine Lehrerin hat, als eine Tochter 10 Jahre alt war, in ihr Heft geschrieben, hast du diese Arbeit auch wirklich allein gemacht, ja? Und sie war so sauer, sie hat gesagt, Papa, ich habe es allein gemacht, die kommt immer wieder auf diese Tour, ja, ich kann es nicht glauben. So, das heißt einfach, wenn wir schon von der pädagogischen Seite programmiert sind, das Negative zu sehen, dann haben wir ein richtiges Problem. Und wenn ich dann mal über den besten Vater nachdenke, den himmlischen Vater, was hat er gesagt, als sein Sohn im Jordan getauft wurde? Er sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Ich glaube, dass diese Worte Jesus die Kraft gegeben haben, unter anderem die Bestätigung vom Vater, den steinigen Weg zu gehen, den Weg ans Kreuz zu gehen und das Ganze zu verkraften. Letzten Endes auch seinen Fuß aus der Ewigkeit in die Dimension von Raum und Zeit reinzusetzen. Und dann sagt Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Ja, da schwingt so viel mit. Es gibt einen Maler in den Vereinigten Staaten, er heißt Benjamin West. Und er sagt, als ich noch klitzeklein war, ein kleiner Junge war, da habe ich in der Küche gemalt und meine Mutter ist mit meiner Schwester Sally einkaufen gewesen im Discounter. Und dann habe ich auf einem Blatt gemalt und die Farbe hat sich verteilt in der Küche. Es war wahrscheinlich grauenvoll, sagt er. Aber als meine Mutter kam, hat sie das Bild hochgehalten und gesagt, was hast du gemalt? Ich habe Sally gemalt. Okay, das ist wahrhaftig deine Schwester Sally. Und dann sagt er, und dann hat sie mir einen Kuss gegeben und dieser Kuss hat mich zum Künstler gemacht. Dem Edison verdanken wir die Beleuchtung dieses Raumes. Also zumindest so die Überlieferung, ja. Weil er der Mann war, der wirklich Glauben hatte, die Osram-Birne, ja, das erste leuchtende Teil. Er hat geglaubt, dass wenn der Wolframfaden eine bestimmte Konsistenz hat, dann wird das Ding leuchten, wenn man da Strom drauf gibt. Auf jeden Fall hat er nicht 20 Versuche gemacht, nicht 30 Versuche, sondern die Legende sagt über 2000. Das ist Glauben. Glauben ist ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Okay, Hebräer 11, Vers 1. Der Mann hat Glauben gehabt und er sagt, meine Mutter hat mich zu dem gemacht, ja, was ich geworden bin. Und das ist wichtig. Wir hier in Deutschland, in unserer Kultur, gibt es die Anerkennung meist erst auf dem Friedhof. Und dann wird so dick aufgetragen, als ob da 3 drin liegen. Ne? Ein Mann, dessen Frau gestorben war, sagte, meine Güte, meine Frau hat es verdient. Das ganze Jahr hat sie sich dieses eine Kleid gewünscht. Dann ist er gegangen und hat es gekauft. Ein Kompliment, was viel zu spät gekommen ist. Guten Abend, sagen die Nachrichtensprecher und versauen uns in 15 Minuten aufs Gründlichste den guten Abend, ja? Weil da nur Negativschlagzeilen sind. Übrigens, wir Deutschen, ich greife jetzt mal die Deutschen mal kurz an, wir sind ein Volk von Pessimisten und wir sind süchtig nach dem Negativen, tendenziell, das ist ziemlich ausgeprägt. Und Angst und Pessimismus, sagt Ein Hamburger Politologe ist bei der Elite der normale Geisteszustand. So hat er es mal formuliert. Und ich sag mal, über intellektuell überzüchtetes kritisches Denken blockiert den Weg für Konstruktivität, für einen guten Weg nach vorne, weil man einfach das Negative sieht. Und so häufig hast du das, dass Leute so neidisch sind, wenn irgendwo im Reich Gottes etwas funktioniert, dann wird gesagt, das liegt daran, dass die Leute da einfach billig Stimmung machen. Aber was sie nicht sehen, ist, dass da eine Komponente da ist, die sehr viel damit zu tun hat mit Ermutigung. Es gibt ich erzähle ein paar Geschichten, weil die zweite Einheit sollte etwas entspannter sein. Die erste war so tief. eine Story, die ich liebe, es war in einem Pariser Opernhaus. Ein berühmter Sänger sollte auftreten, er war aber krank und der Moderator sagt an, wir haben einen Ersatzsänger gefunden, wunderbar und so weiter. Und es gab überall Buhrufe. Keiner fand das gut. Und dann kommt unser Ersatzsänger und er singt in eine Tiefkühltruhe der Ablehnung hinein, okay? Und als alles vorbei war, kein Applaus. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Doch dann war die Stimme eines 10-jährigen Jungen zu hören vom Balkon und er sagte, Papa, ich denke, du warst wunderbar. Auf einmal gab es einen Applaus, okay, einen riesigen Applaus. Als ich diese Story gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, das ist genau die Wahrheit. Wir haben eine Stimme im Hintergrund. Wenn wir in Hörweite sind, hören wir mehr Ermutigendes von ihm wie von den Menschen. Das, was niemand in dir sieht, das sieht Gott in dir. Gott hat eine Potenzialperspektive. Amen. Als Finsternis auf der Erde war, sah er das Licht der Welt. In einem Mörder auf der Flucht sieht er einen Mann, der ein 2-Millionen-Volk durch die Wüste führt. In einem religiös durchgeknallten Burschen sieht er einen Völkerapostel mit der Botschaft der Liebe. In Petrus, was hat er in ihm gesehen? Du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. In Sarah, einer Frau mit einer Gebärmutter, wo nichts mehr läuft. So, wenn du mal die 90 erreicht hast, sagt dir jeder Gynäkologe, da läuft nichts mehr, ja? Sagt Gott, ich habe einen anderen Plan. Ja? Und diese Gebärmutter wurde die Geburtsstätte einer ganzen Nation. Gott sieht das Potenzial. Ja? Und wir müssen es ihm nachmachen. Wir müssen die Augen aufmachen und wir müssen das auch entdecken. Und übrigens, dieser kleine Junge, für mich ist das Jesus, wenn wir durch den Lebenskampf gehen, auch als Pastoren und als Pastösen, habe ich schon gesagt, ja. Wenn wir, dann brauchen wir diese Stimme im Hintergrund. Und sie ist real. Und wenn wir zuhören, kommt Ermutigung. Und wenn wir nicht hören, ertrinken wir im Meer der Ablehnung, ja, was allgegenwärtig ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, als wir die erste Gemeinde in Frankfurt gegründet haben, einen Staubsauger gekauft. Und es war so ein Wunderwerk. Ich habe gedacht, wir kaufen guten. Einer, der reden konnte, der sagte, höhere Saugkraft einstellen. Bitte Beutel wechseln. Niemals hat er gesagt, Andreas, du siehst aber blendend aus. Deine Predigt war gut. Deswegen musste er entsorgt werden, okay? Wenn Ermutigung uns erreicht, wirklich tief erreicht, dann schmettern wir Arien wie Verliebte in der Badewanne, verstehst du? Weil du sagst, sie liebt mich, wie ich bin, er liebt mich, wie ich bin und genauso ist das mit Gott. Gott liebt eine jede Person. Ja, er liebt eine jede Person. Und bei Gott ist es so, er sagt, weißt du, ob du mit Taillenweite 73 oder mit 91 zu mir kommst, meine Arme sind immer geöffnet für dich. Ich liebe dich. Ja. Und diese Annahme, die gilt es einfach zu verstehen, die gilt es einfach aufzugreifen. Und übrigens, jeder hier im Raum möchte irgendwie von Bedeutung sein. Ob du es glaubst oder nicht, aber es ist die Wahrheit. Jeder möchte hinter dem Macker im Nadelstreifenanzug steckt eine Person, die sagt, ich möchte von Bedeutung sein. Ja? Der explosive Stimmungsmensch, der jetzt vielleicht der Entertainer ist in der Gemeinde, ja? der hat schon als Klassenkasper in der Klasse viel geleistet, um Bestätigung zu kriegen. Ich möchte von Bedeutung sein. Der Punker mit dem Irokesenschnitt und dem Rekorder auf der Schulter, verstehst du, der braucht auch die Aufmerksamkeit. Die Frau mit ihren Kritikallüren, die Noten verteilt und sagt, wer top ist, nämlich sie, und wer schlecht ist, sind die anderen. Ja, sie probiert durch einen Lift für ihr normales Ego etwas zu bewirken, dass sie nicht ertrinkt in diesem Meer der Ablehnung. So, wir probieren alle irgendwo Wege zu gehen, um diese Bestätigung zu kriegen. Und übrigens, stinkfreundliche Menschen, die so richtig freundlich sind, können ein Wort nicht aussprechen. Und dann fragen wir sie, kannst du uns helfen hier? Ja. Kannst du mir helfen dort? Kannst du das auch noch machen? Ja, ja, ja. Und am Ende des Tages kommt der Heulkrampf. Ja? Weil man einfach nicht jedem alles sein kann. Aber es ist diese Angst vor einem Liebesverlust, das, was mich blockiert, ein Wort auszusprechen. Und es ist das Wort Nein. Ich werde dann nicht mehr geliebt. Jeder möchte von Bedeutung sein. Ein Vater hat mal so eine Andacht mit seinem Sohn gemacht. Ich glaube, der Sohn war 4 Jahre und hat gesagt, hat vom guten Hirten geredet, Sohn, möchtest du nicht auch ein Schaf sein? Und der Junge betete nachher und sagt, lieber Gott, wenn ich schon ein Tier werden soll, bitte ein Pferd, aber kein Schaf. Ja? Jeder möchte von Bedeutung sein. Jeder. Und lasst mich es mal so sagen, wenn ich durch den Raum gehe und auf der Stirn einer jeden Person sehe ich 2 Sätze. Der eine Satz lautet, hab mich lieb. Und der zweite Satz lautet, ich möchte von Bedeutung sein. Diese beiden Sätze hat jeder von euch. Und was sagt Jesus? Was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihr ihnen. Okay? Und hier ist schon mal der richtige Weg. Geben wir den Menschen die Bedeutung, die sie wollen. Manchmal kann ein freundliches Wort die Seele noch tagelang, wochenlang, manchmal kann sie sogar eine Wärme über Monate noch erzeugen. Ja, das muss einfach nochmal nachhalt. Was macht aus einer Pflanze mit hängendem Kopf eine Blume mit Duft die Sonne? Was macht einen Menschen, der in diese Welt geboren wird, schon mit einem Schrei kommen wir hier an? Ja? Was macht dich zu einem Menschen, der irgendwo richtig im Leben steht? Letzten Endes, es ist nur die Liebe. Ja. So ziemlich jede Frau fragt ihren Mann von Zeit zu Zeit, liebst du mich? Okay? Und wenn der Mann sagt, natürlich Schatz, ist sie nicht zufrieden mit den Vokabeln, sagt, warum liebst du mich? Was heißt hier warum? Wir sind doch schon 15 Jahre verheiratet. Ja? Von diesen Sätzen ist sie total begeistert, jedes Mal. Ja? Und wenn der Wayne mich einlädt zum Essen und angenommen, er hat gekocht, ich weiß nicht, wie gut er kocht, ja, aber angenommen, er hat gekocht. Und dann sagt er, Andreas, wie schmeckt's? Und ich sage, du siehst ja, ich esse es. Ja. Das würde Begeisterung auslösen, okay? So, mangelnde Anerkennung erzeugt eine mangelnde Ausstrahlung. Und Untersuchungen belegen ja, dass Ehefrauen, die ja tendenziell die Scheidung etwas früher einreichen, sie einreichen wegen Mangelbeachtung. Und wir kennen da alle Beispiele wie das folgende. Die Frau möchte, dass ihr Mann sich verändert, aber er verändert sich nicht, also steigert sie die Nörgeldosis. Plötzlich stellt sie fest, hoppla, er kriegt ja ständig Gehörstürze. Der kann ja gar nicht mehr so gut hören. Ja? Also in dem Versuch, etwas Positives zu erreichen, erreiche ich damit auch noch genau das Gegenteil. So, ich möchte das mal so ein bisschen mit euch durchreflektieren. Lass mich es mal so sagen. Leider nehmen wir Paare häufig eine drittklassige, viertklassige Ehe in Kauf, weil wir an diesem Punkt der Ermutigung einfach nicht deutlich genug im Auge haben. Wer sich auf die Fehler des Partners oder der Sekretärin oder der eigenen Kinder konzentriert, wird erleben, dass die Verunsicherung zunimmt und die Fehlerquote einfach drastisch zunimmt. Wenn wir uns aber darauf konzentrieren, das Positive, die Qualitäten zu bestätigen, dann wird sich was verändern. Ich möchte mal so eine These sagen, wir finden im Leben nur das, was wir suchen. Ehemänner, die in ihrer, das ist ganz banal, was ich heute sage, Ehemänner, die in ihrer Frau eine First-Class-Lady sehen, werden nie mit einer keifenden Furie verheiratet sein. Amen. Ja? Ehefrauen, die in ihrem Mann einen Helden sehen, und ich rede nicht von einem Pantoffelhelden, werden auch nicht mit einem Pantoffelhelden verheiratet sein. Weil wir kriegen das, was wir suchen. Ja? Und das ist, deshalb ist es so wichtig, das Positive zu sehen. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Artikel gelesen, da ging es um eine Langzeitstudie von einer Lebensversicherung. Und die haben gesagt, dass Männer, jetzt wohlgemerkt, dass Männer, die morgens, wenn sie aus dem Haus gehen, von ihrer Frau geküsst werden. Und ich rede nicht brüderlich, schwesterlich so. So mal kurz hingehaucht, wenn er vorbeigeht. Na, sondern richtig, dass diese Männer 5 bis 6 Jahre länger leben wie Männer, die auf diese Zärtlichkeit verzichten. Ihr lernt jetzt gerade ein paar ganz wichtige Sachen, ja? Weil das kann dein Leben total verändern. Und jetzt kommt noch etwas. In dem Artikel stand, dass diese Männer 20 bis 30% mehr verdienen wie die anderen. Du fragst dich, wie ist das möglich? Hey, wenn ich genügend kriege und mein Tank ist aufgefüllt, dann habe ich natürlich auch mehr zu geben und das schlägt sich ja auch irgendwo nieder, dann irgendwo am Arbeitsplatz. Jetzt stell dir mal vor, ein Mann, total sympathisch und nett, sieht eine Frau, die bei dem durchschnittlichen gesellschaftlichen Schönheitstest nicht den ersten Platz machen würde. Aber er gibt ihr eine Beachtung und geht mit Würde mit ihr um und mit Respekt und sieht etwas in ihr und spricht einfach was Positives aus. Und diese Frau, stell dir mal vor, ist zufällig eine Lehrerin. Und diese Lehrerin kommt in die Klasse. Die ist so aufgebaut positiv. Und irgendwo kriegt das die ganze Klasse irgendwie mit. Ich habe mal, als ich sehr angeschlagen war, weil wenn man Gemeindearbeit macht, gibt es ab und zu ein paar Widerstände, ja, ein paar Herausforderungen. Und dann sollte ich predigen und mir war überhaupt nicht nach Predigen. Ist irgendjemand schon mal so gegangen? Ja? So, eine ehrliche. Hey, in was für einen Haufen bin ich da geraten? Noch 2 weitere ehrliche. Boah. Ja, auf jeden Fall kam dann so ein kleiner gelber Zettel auf meinen Platz. Und da stand drauf, danke für den Segen, der du für uns bist, du Held Gottes. Das ist eine Liebeserklärung, die fährt dir in die Glieder wie der Dackel in den Fuchsbau. Das geht richtig. Ich weiß, ihr habt Schwierigkeiten beim Übersetzen. Erzählt den anderen einfach irgendetwas, ja. Und dann habe ich gesagt, das ist eine super Sache. Ich gründe einen Club, nämlich den Club der gelben Stimmungsmacher. Ich weiß nicht, Frank, haben wir welche dabei? No, Post-its? Haben wir nicht mehr gekriegt, gell? Hast du? Okay, lass mich sagen, was ich gemacht habe. Ich habe einem Mann ein paar Zeilen geschrieben. Ich wusste nicht genau, wo er durchgeht, aber in ein paar Zeilen geschrieben. Worte der Bestätigung, der Anerkennung. Und er sagte, weißt du was, ich bin durch einen Konkurs gegangen. Ich war auf einem Schiff, wir haben eine Fahrt gemacht und ich wollte mir das Leben nehmen. Und ich habe diese paar Zeilen von dir gehabt und ich habe sie gelesen und die Tränen sind immer wieder geflossen, immer wieder geflossen, immer wieder geflossen. Ich habe meinem Leben kein Ende bereitet. Das war ein kleiner Zettel, eine kleine Information, die einen riesen Unterschied macht. Und ich möchte diesen Club mit euch gründen heute, okay? Den Club der Gelben oder Grünen oder du hast noch ein paar ganz andere Stimmungsmacher. Wenn wir die einfach mal durch die Reihen geben, dass jeder mal gerade so einen Zettel hat, reißt er einfach mal einen ab. Wir machen das mal hier. Ja, wir verteilen die mal gleich hier. Einfach einen runterreißen, weitergeben. Gibst du mir auch noch mal einen Stapel? Okay. Und die da hinten gehen aus? Okay. Sobald du einen Zettel da runtergerissen hast, überleg doch mal für einen Moment, schreib da mal einen Satz drauf. Einen, ich finde gut an dir, dass du, ja, für irgendjemanden hier im Raum, sei nicht frustriert, wenn du jetzt keinen Zettel kriegst, weil es sind A, nicht genügend Zettel da, okay, und manchmal verteilt sich das anders und manchmal müssen wir unsere Ressourcen von oben anzapfen, weil dann sagt, redet ein anderer zu uns, ja, der uns ermutigt und das ist richtig nachhaltig, das ist richtig nachhaltig, aber schreib da jetzt mal einen Satz auf, über eine Person, die hier im Raum ist, die du kennst, einen Satz, ich finde gut an dir, das. So, dann warten wir noch ein bisschen. Schreibt einen ehrlichen Satz der Ermutigung mal da drauf. Und wenn ihr es alle habt, ja, schreibt einfach ganz schnell einen Satz drauf. Es muss nicht das Perfekte, das Endgültige sein, weil da können ja noch viel mehr hinterherkommen. Und dann sage ich gleich auf die Plätze, fertig, los, und du gehst auf die Person zu und klebst ihr diesen Zettel irgendwo ans Hemd, an die Bluse oder irgendwo hin. So, ich sage jetzt mal, auf die Plätze, fertig, los. So, habt ihr die Mission erfüllt? Auch schon mal den Zettel gelesen, der an dir klebt? Dann können wir weitermachen. Wir sind ja hier eine Truppe von Leitern oder Leiterinnen, Führungskräfte, weil in dem Moment, wo ich Kinder erziehe, bin ich ja schon eine Führungskraft. Sehr praktisch, ja. Und ich sage mal, konstruktive Führungskräfte, um jetzt mal einen anderen Begriff zu wählen, sehen das Potenzial in ihren Mitarbeitern, in ihren Kindern. Ja? Wir bemühen uns, es zu sehen. Und sie bringen jemanden dazu, etwas zu tun, weil sie der Person das Gefühl geben, dass sie es tun kann. Und dadurch wachsen Menschen und dadurch kommen sie weiter. Sie glauben an ihre Leute. Wenn wir nicht an unsere Mitarbeiter glauben, dann glauben sie uns auch nicht. Okay? Wenn sie nicht wissen, dass du an sie glaubst, hast du nicht die Rückendeckung. Und solche Leiter oder Führungskräfte haben eine Vision, die größer ist wie sie selber. Wenn ich eine Vision habe, die größer ist wie meine Gaben und meine Talente, weiß ich, ich brauche die anderen, okay? Und dann muss ich rein investieren und dann müssen wir einfach die Sache gemeinsam erledigen. Und diejenigen, die gut ermutigen können, sind im Regelfall auch diejenigen, die ein bisschen selbstsicherer sind, ja, weil du kannst dann eher was geben, du hast nicht Angst, dass dir was genommen wird. Also Jesus war so jemand, ja, Jesus hatte ein positives Selbstbild. Wenn ich mal überlege, Jesus sagt, Johannes der Täufer sagt, ich bin es nicht wert, dass du mir die Schuhe schnürst. Er sagt, du bist es mir wert, dass ich mich von dir taufen lasse. Oder Jesus redet zu der Frau, die eben noch gesteinigt werden sollte und sagt, wo sind die, die dich anklagen? Und die Frau sagt, die sind alle weg. Und er sagt, auch ich klage dich nicht an. Er gibt ihr den Wert und ihre Würde wieder. Ja? Oder denken wir an Zachäus. Ja? Der kleine Mann mit den großen Taschen. Ja? Jesus sagt, bei dir kehre ich heute ein. Wie bitte bei mir? Ich kann es nicht glauben. So, der war gleich 3 Zentimeter größer. Das ist, was Bestätigung macht. Ehrlich gesagt, diese Botschaft ist so wichtig, weil wir müssen sie immer wieder hören. Ich muss mir das ja immer wieder predigen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, jeder, der bei mir ins Büro reinkommt, mein Ziel ist es, dass jeder mit 1-2 Zentimeter größer mehr rausgeht. Ja? Das ist einfach ein Ziel. Das soll irgendwo aufgebaut sein. John Maxwell hat gesagt, große Leiter machen ihre Nachfolger größer, als sie sind. Und dann fangen die Mitarbeiter an, größer zu reden, größer zu sprechen, größer zu handeln. Und du hast ein produktives Team. Einmal kam ein Leiter auf mich zu und hat gesagt, Andreas, weißt du was? Meine Mitarbeiter sind eine Katastrophe. Ich kann mich nicht auf sie verlassen. Ich habe eine schwierige Mannschaft, die sind total unmotiviert. Wenn ich doch nur 2 oder 3 von deinen motivierten Mitarbeitern hätte, würde hier alles anders laufen. Weißt du, was ich ihm gesagt habe? Ich habe gesagt, sorry, ich muss dir mal was Ernstes sagen. Dein Problem sind nicht deine Mitarbeiter. Dein Problem ist deine Einstellung zu deinen Mitarbeitern. Das ist nämlich ein riesiges Ding, ja. Und das blockiert eine ganze Menge. Eine andere Einstellung ist, die ändern sich ja sowieso nicht. Ich trage das ganze Risiko, ich muss rudern wie ein Galeerensklave und sie bekommen das Lob. Ja? Keiner kann die Arbeit so machen wie ich. Da haben wir einen Leiter, eine Leiterin in der Rolle der eierlegenden Wollmilchsau. Fahr mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Und wenn mir Gott 4 Arme gegeben hätte, dann wäre die ganze Arbeit schon längst erledigt. Aber rate mal, warum wir nur zwei Arme haben. Damit wir ein bisschen demütiger sind. Ich weiß, ich bin endlich, ich bin begrenzt. Ich lebe in einem begrenzten Körper. Ich werde älter. Ich brauche die anderen. Ich brauche Unterstützung. Wir müssen gemeinsam einen großen Traum realisieren, der von unserem Herrn kommt. Also es geht in die andere Richtung. Wisst ihr was? Schlechte Trainer werden beim Fußball gefeuert. Und in den Gemeinden. Und Gemeinde lebt von Motivation. Und das ist keine billige Stimmungsmacherei, die ich hier sage. John Wimber hat mal Folgendes erzählt. Er war Gemeindeaufbauberater und er wurde da gut dafür bezahlt, Gemeinden zu beraten. Und da kam ein Pastor zu ihm und er sagte, John, er erklärte, warum alles so problematisch ist in seiner Gemeinde. Und immer wieder, also kam so eine richtige Jammersymphonie, so eine Selbstmitleidsparty, ja, oh, die Gemeinde und so weiter. Dann hat der John Wimber gesagt, weißt du was? Ich werde dich nicht weiter beraten. Ich berate dich erst weiter, wenn du mir eine Liste gibst mit 500 Gründen, warum es gut ist, in dieser Gemeinde zu sein. Der Pastor war sauer. Ist gegangen. Monate später trafen sie sich wieder. Und der Pastor sagte, weißt du was, ich war richtig sauer auf dich. Aber dann habe ich angefangen, ich habe keine 500 Punkte zusammengekriegt, das war zu viel, aber ich habe angefangen, eine Liste zu schreiben, wofür ich dankbar bin. Und dann habe ich angefangen, diese Dinge in meinen Predigten zu erwähnen, in meinen Gesprächen, und ich habe festgestellt, wie das Klima sich verändert hat. Okay? Wenn wir vom geistlichen Kampf reden, dann ist genau das ein geistlicher Kampf. Ja? Und dann verändert sich etwas. Andrew Carnegie hat gesagt, kein Mensch wird ein guter Leiter, wenn er alles selbst macht und die Ehre für sich sucht. Und auf seinem Grabstein steht, hier liegt ein Mann, der sich mit Menschen umgeben hat, die fähiger waren wie er. Mich beeindruckt diese Demut, ja. Ich finde, das ist einfach, und er hat verstanden, er hat das Prinzip verstanden, das Jethro-Prinzip zu delegieren. Ich kann nicht alles machen, aber ich gebe ab und ich lasse los. Und je größer eine Organisation wird, je größer eine Gemeinde wird, umso weniger können wir es machen. Schau, am Anfang war ich in der Rolle der eierlegenden Wollmilchsau. Du hast alles gemacht, du hast Seelsorge gemacht, alles Mögliche. Aber irgendwann müssen die Prioritäten sich verändern. Da sage ich, keine Seelsorge mehr. Jetzt fokussiere ich auf Leiterschaftsentwicklung. Sonst kommen wir nicht von Punkt A zu Punkt B. Und so verändern sich die Prioritäten eigentlich permanent. Aber ich will wieder zurück zum Thema Ermutigung. Ich habe irgendwann beschlossen, absolut keine Verdammungspredigten zu halten, sondern den Menschen Mut zu machen. Warum? Weil wir alle Mut brauchen. Ich verrate dir was. Wenn du ein Ermutiger wirst, wie es Jesus war, wenn wir Mut und Leben in das Leben von anderen reinsprechen, dann werden auf deine Beerdigung sehr viele Menschen kommen. Sehr viele Menschen kommen. Weil du einem großen Bedürfnis begegnest. Und jetzt stell dir mal vor, wenn es uns gelingt, unsere Gemeinden zu motivieren und wir haben motivierende Mitarbeiter dabei, dann erreichen wir etwas, was wir nie erreicht hätten. Ja? Jesus hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, was nimmst du den Splitter im Auge deines Bruders wahr und siehst nicht den Balken, den dicken Klotz in deinem eigenen Auge? Ja? Und die Psychologen reden ja hier von Projektion. Projektion ist das Ding, wir sehen das Negative im anderen, aber sehen nicht, wie es eigentlich bei uns selber aussieht. Ich bin sehr häufig mit einer meiner Tochter zusammengerauscht, bis man mir erklärt hat, ihr seid euch so ähnlich. Ne? Und das ist ja klar, ein Teil, den du selber ablehnst von dir, den siehst du dann auch noch in deinem Kind. Und dann ist deine Reaktion nicht adäquat. Das heißt, ich muss mein Verhalten, mein Denken durchdenken, nochmal durcharbeiten. Lass uns doch mal drüber nachdenken, was die Kraft permanenter Kritik ermöglicht. Sagen wir mal, Leiter, die nur belehren. Ja, meditieren wir mal darüber. Was haben wir? Was wir haben, ist Vorwurfsping. Ja, in der Mitarbeiterschaft. Das ist nicht so gut. Wir haben überflüssige Rechtfertigungsvorträge, okay? Weil jemand sich wieder rechtfertigen muss. Wir haben Lustlosigkeit und wir haben Desinteresse an Bord. Dann ist wieder eine Angst da, sich einzubringen oder sich wieder eine neue Verletzung zu holen. der Energielevel geht runter und letzten Endes mangelnde Loyalität und Hingabe ist die Folge. Und ihr Lieben, ganz ehrlich zusammengefasst, saure Minen und Bitterkeit sind keine guten Evangelisten. Wir brauchen ein anderes Klima. Wisst ihr was? Wenn jemand zu mir kommt und dann sage ich einfach eins, weißt du, und fragt, wie ist denn das Klima bei euch? Dann würde ich erst fragen, wie war denn das Klima in der Gemeinde, wo du vorher warst, okay? Weil ich sage, wir sind das Betriebsklima, jeder von uns. Ich brauche kein Betriebsklima, ich bin das Betriebsklima, okay? Also ich muss verantwortlich sein und wenn das jeder für sich begreift, dann verändert sich das Klima. Aber ich kann es nicht von den anderen erwarten, sondern wir verändern das Klima um uns herum. Indem wir eine Entscheidung treffen und indem wir anfangen, das umzusetzen. Und dann müssen wir uns Fragen stellen. Ich stelle mir die Frage, was wird meine Kritik eigentlich erreichen? Ich rede, konstruktive Kritik ist notwendig, ja, das ist keine Frage. Aber bevor ich jemanden kritisiere, ist es gut, den Splitterbalkentest Jesu mal durchzuführen, zu sagen, okay, ist da nicht doch was, was mit mir zu tun hat. Und dann überleg, ob da nicht, bevor du kritisierst, ob da nicht etwas Gutes ist in deinem Gegenüber. Vielleicht hat die Person ein nettes Grübchen, das ist doch schon mal ein positiver Punkt, ja. Irgendwo gibt es einen Ansatz, etwas Gutes zu sehen und konzentrier dich drauf, mehr durch Ermutigung zu bewegen. Ja. Als eine meiner Töchter war, ich weiß, ich glaube, das ist bei allen Kindern so, aber wenn die Memory spielen, dann sind die ja brillant, stimmt's? 3 Jahre alt, gewinnt jedes Mal gegen Papa, das ist keine Frage, jedes Mal. Und ich habe sie jedes Mal gewinnen lassen und ich habe jedes Mal verloren. Und jedes Mal wurde sie glücklicher, ja? Wow, ich habe schon wieder. Und das baut das Selbstwertgefühl auf. Also am Ende bin ich ja kein Verlierer, ja? Weil sie eine starke, selbst schlägt zumindest die Saat dafür, dass sie stark und selbstbewusst ist. Allein durch Memory spielt, kann ja schon ein bisschen weiterhelfen. Das ist kein billiger psychologischer Trick, wenn ich sehe, dass der Petrus Jesus 3-mal verraten hat und Jesus sagt, weißt du was, Petrus, du bist der Felsen. Auf dich werde ich die Gemeinde bauen. All die anderen Beispiele, die ich am Anfang erwähnt habe, ja, ein Mörder auf der Flucht, meine Güte, ein David, ja, Leute, die nie in irgendeinen Kirchenvorstand hier jemals reinkommen würden, bei euch oder bei uns, das sind die Leute, mit denen Gott es macht, ja. Vor vielen, vielen Jahren war ich bei Jugend mit einer Mission, das ist schon so lange her. Und ich hatte einen Leiter und der heißt Keith Warrington und viele von euch kennen ihn. Und er hat damals etwas gesagt, Andreas, ich glaube an dich und deine Arbeit. Das hat mir sehr viel gegeben, dass er das gesagt hat. Und es hat sehr viel bewirkt. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir lebensspendend sind. Auch durch das, was wir sagen. Ja, durch das, was wir weitergeben an Ermutigung. Lass mich es mal ganz platt auf den Punkt bringen. Wer andere destruktiv kritisiert, verschlechtert seine Ausgangsposition. Wer andere ermutigt, verbessert sie. Ist da was dran? Ich weiß, dass einige sagen, nein, 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 da müsste man noch eine kritische Nörgeldosis draufsetzen, aber ich sage, nein, wir wachsen und wir reifen mehr durch Ermutigung. Jeder Mensch hat eigentlich, wenn wir mal die Probleme reduzieren, nur 2 Probleme. Problem Nummer 1, mit sich klarzukommen, Problem Nummer 2, mit dem Nächsten klarzukommen. Okay, das sind eigentlich die 2 Probleme. Ja. Wenn wir gnädiger mit uns umgehen, dann werden wir auch gnädiger mit den anderen umgehen, die uns umgeben. Ja. Übrigens, die jüdische Erziehung, sagt man, die zielt ab in Richtung Genialitätskomplex, weil die durchschnittliche jüdische Mutter sagt, wow, mein Sohn hat einen Kopf wie Einstein, ich weiß gar nicht, wohin mit seiner ganzen Intelligenz, ja. Und wenn sie das nicht aussprechen, ist sie gerade in Meditation darüber versunken. Also, soweit die jüdische Erziehung ist eine bejahende, eine bestätigende Erziehung, die sehr viel bewirkt. Und es ist auch kein Wunder, dass eine so kleine Truppe wie die Juden eine so starke Lobby hat, ja, so viele namhafte Erfinder hervorgebracht hat. Ja, also vielleicht sind nicht alle Erfindungen, sind wir begeistert, aber Freud war ein Jude, Marx, Einstein und so weiter. Wir könnten jetzt mehrere aufzählen, da sind so viele. Aber verstehst du, es hat diesen Punch von einer bejahenden Erziehung. Und was bei den Juden der Genialitätskomplex ist, ist bei uns Deutschen eher der Minderwertigkeitskomplex. Okay, geht in die andere Richtung. Und viele Mitarbeiter können eigentlich nicht richtig voll anpacken, weil sie es sich nicht zutrauen. Und dieser und dann, wenn wir sagen, ihr seid unmotiviert, dann tun wir ihnen nicht recht. Und dann massive Leistungsappelle bringen an der Stelle nicht unbedingt weiter. So, jetzt, wenn ihr auf eurem Zettel, ihr fragt euch, wo sind wir denn überhaupt? Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Aber kommen wir auf die Seite 1. Da steht Zusammenfassung auf der ersten Seite, wie man eine Insel der Annahme im Meer der Ablehnung wird. Lass mich, bevor wir die Sätze da uns mal so nochmal vergegenwärtigen. Ich habe mal überlegt, was haben Billy Graham, Mutter Teresa und Jesus gemeinsam? Sie haben sich in andere rein investiert. Sie haben andere Menschen geliebt. Sie haben ihnen Wert und Würde gegeben. Deswegen, Mutter Teresa, als sie noch gelebt hat, jedes Mikrofon hätte ihr zu ihren Füßen gelegen. Die war einfach respektiert. Nächstenliebe. Das ist so eine gewaltige Sache. Und weißt du, in der Bibel heißt es, dass es so viele Zuchtmeister gibt, aber so wenig Väter. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, darüber nachzudenken. Der erste Satz, der hier steht, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihr ihnen. Dann steht da, beschließe, ein Ermutiger zu werden. Du wirst schon bald merken, wie sehr man dich braucht. Ja, diese Welt braucht dich als Ermutiger. Mache Lob zu einem Hauptbestandteil deiner Kommunikation. Bedenke, ein Gramm Lob wirkt mehr als eine Tonne Tadel. Dieser Spruch kommt von Spurgeon übrigens. Ertappe deine Familie und Freunde und Mitmenschen dabei, wenn sie etwas gut gemacht haben. Hey, ich erwische dich, wenn du was Gutes gemacht hast. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Bestätige deinen Nächsten, denn Selbstzweifel hat er sowieso. Stimmt das? Jeder von uns hat Selbstzweifel. Und wenn du mir ständig noch weiter erklären möchtest, wie schlecht und wie falsch ich bin, das tut überhaupt nicht gut. Ja. Arbeite an dir, indem du deine Kritiktendenz bewusst durch Barmherzigkeit ersetzt. Nieder mit der nörgelnden Kritiksucht. Das ist übrigens eine Kriegserklärung, denn sie ist ein Beziehungskiller. Auf der nächsten Seite geht es weiter. Gehe großzügig mit denen um, die dich angreifen und kritisieren. Nicht Härte schmilzt das Eis, sondern Wärme. Da jeder Mensch das Bedürfnis nach Bedeutung und Wert hat, vermittel dem anderen, dass er unabhängig von seinen Leistungen wertvoll und einzigartig ist. Suche das Gute im Nächsten, lass keine Gelegenheit aus, ein Kompliment zu machen. Im Hebräer 11, Vers 35 heißt es, werfet eure Zuversicht nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Also auch die Zuversicht in die Mitarbeiter, die Zuversicht in den Partner, die Zuversicht in die Kinder. Werft sie nicht weg, denn Zuversicht bringt eine Belohnung. Also wenn ich Zuversicht in meine Mitarbeiter investiere, wird ein Lohn zurückkommen. Zuversicht oder Hoffnung bewirkt so viel. Schau, es gibt diese Geschichte von den beiden Fröschen, die in einen Milchkübel gefallen sind. Ja? Und der eine strampelte und dann gab er irgendwann auf. Sag, ich schaff's sowieso nicht. Der andere hatte diesen Hebräervers, werfe die Zuversicht nicht weg, verstanden. Der hat irgendein theologisches Seminar mitgemacht. Und dann sagt er, ich denk, ich kann, ich denk, ich kann. Und er strampelt mit seinen Beinen und unter dem ganzen Gestrampel entsteht ein Butterkloß. Dann hat er Halt und dann springt er raus. Zuversicht hat eine große Belohnung. Kennt ihr noch diese Cartoons mit Charlie Brown und der Lucy? Und die Lucy, so eine richtig böse Hexe. Ja? Die Lucy hat gesagt, Charlie, du hast das Talent, alles falsch zu machen. Charlie, du bist der 17. Fehler in Aufgabe Nummer 3. Das Problem von Charlie Brown ist, dass er eine Lucy um sich hat. Manche haben einen Luzifix um sich, aber ist ja egal, männlich oder weiblich. Ja. Aber das ist das Problem. Also worum es geht, ist, dass wir Zuversicht geben. Übrigens, Zuversicht hat eine große Belohnung. Zuversicht in drei Richtungen. Zuversicht in Gott. Ja. Zuversicht in Gott gibt mir Power und ich bin in Hörweite und ich werde ermutigt. Ja. Zuversicht in mich selber. Ich brauche Zuversicht in mich selber. Und dann Zuversicht in den Nächsten. Okay? Zuversicht geht in drei wichtige Richtungen. So, und jetzt habe ich hier ein paar Reflexionsfragen euch aufgeschrieben. Die könnt ihr einfach ankreuzen. Bitte so, dass der Nachbar nicht bei dir reingucken kann. Wir sind nicht in der Schule, das wird nicht bewertet. Wir sammeln das nicht ein. Ich lese einfach die Fragen vor und ich bitte dich ganz konkret einfach nur dein Kreuz dazusetzen, wo dein Herz ehrlich Resonanz zeigt. Und wir sitzen alle im selben Boot, wir leben alle in dieser Welt und wir brauchen alle Veränderungen. Und deswegen die Frage, unterstützt mein Führungsstil eher den Genialitätskomplex? Ja, wie es die Juden machen? Ja oder nein? Oder unterstützt mein Führungsstil eher den Minderwertigkeitskomplex? Kreuzchen bei Ja oder Nein. Setzt mein Führungsstil Energie und Arbeitsfreude frei? Ja oder Nein? Ein anderer Aspekt, leide ich unter Überholungsängste? Und mache ich deshalb Mitarbeiter häufig auf ihre Schwächen aufmerksam? Ich habe Angst, dass die mich überholen. Mach deswegen auf die Schwächen aufmerksam, ja oder nein? Nächste Frage, verteile ich großzügig Lob und Ermutigung an meine Mitarbeiter? Ja oder nein? Habe ich eine positive Einstellung zu meinen Mitarbeitern? Ja. Oder nein? Investiere ich Hoffnung und Glauben in sie? Ja oder nein? Sind meine Mitarbeiter mein Erfolg? Und jetzt, eigentlich müsste es heißen mein Erfolg, weil wenn ich sie aufgebaut habe, wenn wir gemeinsam etwas leisten, dann sind sie mein Erfolg mit. Ja. Ich bin nicht erfolgreich durch mich, sondern ich bin erfolgreich, weil ich demütig genug bin, zu sagen, gemeinsam schaffen wir das. Ja. Dann schreib einfach, gerade wenn du nochmal da durchgehst, persönliche Zielsetzung für die Praxis. Hey, wenn ich erkenne, dass ich dran arbeiten muss, dann mach eine Notiz, ich kram den Zettel wieder raus, ich will ein Ermutiger werden, ich werde an meiner gedanklichen Umerziehung arbeiten, denn es wird kein Übernachterfolg, unter Garantie. Meine Mutter hat zu mir gesagt, Andreas, du bist ein professioneller Negativdenker. Und sie hat recht gehabt. Wie kannst du eine Gemeinde leiten, wenn du ein professioneller Negativdenker bist? Geht doch gar nicht. Ja, kannst du gleich aufhören. So, ich musste durch einen Prozess der Umerziehung gehen, und das ist ein Prozess, passiert nicht über Nacht. Schreibt einfach mal eine persönliche Zielsetzung da auf. Okay, wir geben Gas, gehen wir weiter. Wenn ihr da auf euren Zettel schaut, da steht Prinzipien der Motivation. Eine Parabel, drei Motivationsprinzipien. Die Geschichte ist folgender. Ein Angler sitzt in einem Boot und schaut über Bord und sieht, wie eine Schlange vorbeigeschwommen kommt, die in ihrem Maul einen Frosch hat. Der Angler sagt, der Frosch tut mir total leid. So greift er vorsichtig ins Schlangenmaul, holt den Frosch raus. Dann sieht er aber, dass die Schlange frustriert ist und überlegt, was kann ich der Schlange Gutes tun? Und dann sieht er die Bourbonflasche, die er dabei hat. Er öffnet sie und tropft ein bisschen Bourbon ins Schlangenmaul. Die Schlange ist total happy, die schwimmt im Zickzack über den See. Der Angler freut sich, ich habe einem Frosch das Leben gerettet, ich habe die Schlange glücklich gemacht. Und dann sitzt er so in seinem Boot und plötzlich hört er so ein Geräusch, es klopft. Er schaut rüber und was sieht er? Die Schlange ist zurückgekommen und diesmal hat sie zwei Frösche im Maul. Was sagt uns diese Parabel? Belohnung erzeugt Verstärkung. Ja? Und verstärkt wird, was wir belohnen. Übrigens zum Guten wie zum Negativen. Ja? Also Eine Erzieherin hat einen Button an ein Kind geheftet, an ein kleines Mädchen, wo drauf stand: Erwischt mich mal, wenn ich brav bin. Das war eine Botschaft an die Eltern, okay? Ist klar, konzentrieren Sie sich nicht darauf, dass Ihr Kind ständig etwas falsch macht. Es wird total verhaltensauffällig. Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihr Kind gut macht. Ja, ganz wichtiger Hinweis. Wir alle freuen uns zum Beispiel über eine gute Atmosphäre im Hauskreis. Nennen wir es mal Hauskreis, Connect-Gruppen, Hauskirchen. Es gibt so viele Begriffe inzwischen, Hauszellen. Eine gute Atmosphäre. Aber wenn die Leute, die mehr destruktiv sind, die Kritischen, unsere Aufmerksamkeit kriegen, dann werden eindeutig die Falschen bestärkt. Stimmt das? Die ziehen die Energie ab. Oder man wünscht sich kreativ handelnde Mitglieder. Und wenn kreative Personen anfangen, neue Wege zu gehen, dann wird lieber das alte Establishment weiter gefördert. Also, und so können wir weitergehen. Wir haben nur noch wenig Zeit, deswegen lasse ich ein paar Sachen aus. Aber vielleicht habt ihr die Geschichte auch gelesen. Vor vielen, vielen Jahren kam ein Team von Psychologen in eine Schule und haben dann die Intelligenztests gemacht und haben dann den Lehrern jeweils den 4 Klügsten der Klasse vorgestellt. Und es waren bei weitem nicht die Besten. Nach einem Jahr kam das Psychologenteam wieder. Was haben sie festgestellt? Dass all die 4, die sie als hochintelligent bezeichnet haben, die Klassenbesten geworden sind. Wie ist das passiert? Die Wahrheit ist, es waren nicht die Klassenbesten, es waren nur Leute aus dem Durchschnitt. Aber die Beachtung, die Förderung, die Aufmerksamkeit hat sie total gefördert. Also nochmal, Beachtung bringt Verstärkung und Nichtbeachtung bringt Stagnation. Und das hat einfach etwas bewiesen. Okay, unsere Mitarbeiter sind unser Erfolg. Ach übrigens, zweite Motivationsregel. Die Schlange war von etwas motiviert. Wovon? Bourbon. Ja, Bourbon. Sie wollte mehr. Und wir Menschen, wir werden ja auch von Zielen motiviert. Und zwar Ziele, die eine Sinnvision darstellen. Ohne vermittelte Ziele gibt es keine motivierten Mitarbeiter. Eine der besten Dinge, die wir tun können, um unsere Mitarbeiter zu motivieren, sind klar gut vermittelte Visionen. Okay? Visionen, wisst ihr, was Visionen machen? Setzen begeisterungsfrei. Sie rütteln an den endokrinen Drüsen. Die setzen Adrenalin frei und Adrenalin bewegt uns hin auf das Ziel. So Ziele sind wichtig. Ich nenne sie eine Sinnvision. Das Ziel muss Sinn machen. Und wenn die Leute sagen, das Ding macht Sinn, dann sind sie auch wirklich dabei. Wenn ich eine Entscheidung treffe und sage, ich möchte meine Mitarbeiter motivieren, dann braucht es 3 Dinge. Es braucht A, einen Mitarbeiter, es braucht die Motivation und es braucht den Motivator. Und der Motivator, man hat auf einer Leiterschaftskonferenz eine Frage gestellt und hat gesagt, was ist eine der wichtigsten Eigenschaften bei einer Führungspersönlichkeit, wenn es darum geht, Menschen positiv von Punkt A zu Punkt B zu bringen? 80% haben gesagt, die wichtigste Eigenschaft ist Enthusiasmus. Begeisterungsfähigkeit. Hey, nur wenn ich begeistert bin, kann ich andere begeistern, stimmt's? Und Begeisterung ist ansteckend, wie Masern im Kinderhort, verstehst du? Begeisterung, ob beim Pizzabäcker oder im Fußballstadion oder in der Gemeinde, Begeisterung ist ansteckend. Ich kann nicht als Leiter sagen, ab heute sind wir alle begeistert. Funktioniert nicht. Wenn es bei mir nicht rüberkommt, kommt es bei den anderen auch nicht rüber. Aber wenn ich begeistert bin, Enthusiasmus kommt von dem Wort Entheos, in Gott sein. Hey, wenn ich in Gott bin, dann bin ich entflammt, verstehst du? Dann bin ich feurig, ja? Ich weiß nicht, welcher große Evangelist es war, aber er hat gesagt, die Leute wollen mich brennen sehen. Das bewegt etwas, wenn der Enthusiasmus da ist. Die Leute wollen, also lege ich noch eine Schippe drauf in meiner Kommunikation, ja? Enthusiasmus, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Zündkerzen du in deinem Auto hast. Aber 4 Stück? Gut. Aber wie viele Zündkerzen hast du in deiner Gemeinde? weil die so richtig anspringen, wo der Funke, du steckst einen Schlüssel rein, der Funke springt über, verstehst du? Weil je größer das ist, was wir bewegen, wie viele Zündkerzen haben wir bei uns in der Gemeinde? Übrigens, ich habe eine gute Nachricht für uns alle, das kann man alles lernen. Es gibt keinen Übernachterfolg, aber Enthusiasmus, das ist eine Entwicklung und ich darf lernen und ehrlich gesagt, man muss mehr solche Vorträge hören, um dann wieder ein Stück weiterzukommen oder man hört sich das wieder an und sagt, ja, ich will diese Begeisterung rüberbringen. Oh Gott, ich bin begeistert und ich werde andere anstecken und das wird etwas bewirken. Und noch einmal, das Motiv, also die Sinnvision, die andere motiviert, ist so wichtig, weil es Begeisterung auslöst und Begeisterung bringt sie auf das Ziel. Ihr kennt alle die Geschichte vom kleinen Prinz und diesen schönen Satz, willst du ein Schiff bauen? Ja, da heißt es, so rufe nicht Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen, Werkzeuge zu holen und Holz zu schlagen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen Meer. Okay, wow, die Sinnvision, die triggert die Leute an, die setzt in Bewegung, die sagen, das macht Sinn für mich. Schau, wenn wir das Begrüßungsteam sind, aber wir verteilen nicht nur Zettel, sondern die Leiterin oder der Leiter sagt, das der Sinn des Ganzen ist, dass wir heute hier stehen und jeder entdeckt sein Wunder. Wer ist die Person, die zum ersten Mal da ist? Wer ist der Person, der ich wirklich weiterhelfen kann? Ja, das macht Sinn. Wir sitzen nicht am Mischpult, um nur Knöpfe zu schieben. Wir produzieren das beste Material, was es gibt, das Evangelium, und wir vervielfältigen es mit der Kamera und so weiter. Wir tragen nicht nur eine schwere Kamera auf der Schulter. Es macht alles Sinn, was wir machen. So, wenn wir, das ist ein ganz wichtiger Punkt, genauso wie die Next-Step-Kultur. Was ist der nächste Schritt? Wenn wir die Warum-Frage klären, schreibt es auf, das ist gerade Gold wert. Wenn wir die Warum-Frage klären, warum wir das machen, was wir machen, haben wir die Sinnfrage geklärt. Und wenn ein Leiter erklärt, warum machen wir das, was wir machen, immer wieder, ja, dann bleibt die Motivation auch da. Ist egal, ob wir Kaffee kochen, was auch immer wir machen, aber wir sind hier, um einen Unterschied zu machen. Ich erkläre, warum wir den großen Unterschied machen und das motiviert. Übrigens, ohne Sinnvision haben wir nur Leute, die eine 38-Stunden-Woche hinlegen und sagen, hurra, jetzt ist Feierabend, die sich in großer Zahl krankschreiben lassen. Da fragt man sich, was ist da passiert? Ich glaube, dass jede Vision zwei Eigenschaften hat. Das eine ist, sie muss Sinn geben und zweitens, sie muss herausfordern. Sinn geben und herausfordern. Und da ist eine Spannung zwischen beiden drin. Okay, es gibt Sinn, aber es fordert heraus. Und ohne Herausforderung wächst kein Team weiter, bleibt in der C-Liga. Aber die Herausforderung, das ist positiv. Okay. Und die Spannung zwischen Utopie und Realität ist die Antriebskraft. Naja gut, und dann wissen wir es. Ohne Mitarbeiter schaffen wir nichts. Ja? Kein Politiker schafft es ohne das Volk. Die Mafia schafft es nicht ohne ihre Dunkelmänner. Und du schaffst es auch nicht ohne deine motivierten Mitarbeiter. Und die brauchen einen Motivator, ja, in ihrem Dienstbereich. Lob, weil ich kriege gerade ein Zeichen, es ist gleich vorbei. Ja. Lob ist die seelische Lohntüte. Ist die Gehaltserhöhung und wie können wir das machen? Ey, wenn ich Interesse zeige an einem Mitarbeiter, an der Familie. Ein anderer braucht einfach eine körperliche Berührung. Einfach mal auf die Schulter klopfen. Die Liebessprache ist ja so unterschiedlich. Die nächste Person ist motiviert von Herausforderungen. Ich brauche eine Herausforderung. Gib mir eine Herausforderung, ich bin total motiviert. Ja? Oder die nächste Person möchte nach der Meinung gefragt werden. Es ist so unterschiedlich. Und jetzt, weil die Zeit jetzt durch ist, könnt ihr den Rest lesen. Ja. Das ist praktische Möglichkeiten, Mitarbeiter zu ermutigen. Da habe ich ein paar reingeschrieben. Lest euch zu Hause durch. Vielleicht ist ein guter Gedanke dabei für dich. Und dann, wenn du dich konkret fragst, wen sollte ich ermutigen bei meinen Mitarbeitern, dann schau auf die, oder erstmal, wie könnte ich ermutigen? Gehen wir das nochmal ganz schnell durch. Da habe ich ein paar Sätze aufgeschrieben. Letzte Seite. Deine Idee ist fabelhaft. Das macht dir so schnell keiner nach. Ich habe Gutes über dich und die Arbeit gehört. Meine Güte, wenn ich dich höre, könnte ich mich am laufenden Band wieder bekehren, ja, wieder zum Glauben kommen. Wie schön, dass du da bist, ja. Ich glaube an dich und deine Arbeit. So, und wenn wir uns fragen, wen könnten wir jetzt ganz konkret, das solltet ihr mitnehmen in die Pause. Die letzten Fragen. Auf welche Personen können wir uns regelmäßig verlassen? Hey, das sind die Leute. Ich hab gemerkt, die Leute, auf die ich mich verlassen kann, die kriegen nicht die Beachtung. Die kriegen nicht genug Beachtung und sie machen die ganze Arbeit. Sie rudern wie Galeerensklave und sie fallen eigentlich tendenziell immer durch. Ja? Also auf welche Person können wir uns regelmäßig verlassen? Wer ist pünktlich und bereit, unter Druck zu arbeiten? Vielleicht fallen dir ein paar Namen ein. Wer packt Eigeninitiativ an, ohne ständig Fragen zu stellen? Und welche Personen sorgen für ein gutes Klima? Ja? Welche Personen schlichten Streit und bauen die Teammoral auf? Wer nimmt mir die Arbeit ab? Welche Person versteht es, andere aufzubauen? Auf wen kann ich mich immer wieder verlassen? Ehrlich gesagt, wenn wir lernen, richtig zu motivieren, werden wir nicht mehr das Problem haben, viele motivierte Mitarbeiter zu haben, sondern wir werden uns die Frage stellen, wo kriege ich die ganzen Job her für die vielen Mitarbeiter, die ich jetzt habe? Amen, wir sind durch. Okay.